Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo, ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Online-Session Börse at Home. Wie immer montags, 12 Uhr, 30 Minuten Finanzwissen. Auch ein bisschen über die Börsenthemen hinaus. Heute geht es nämlich um Immobilien, und zwar Immobilien, die wir selber nutzen wollen. Also nicht Immobilien als reines Investment, sondern Kauf oder Verkauf von einem Haus. Bei mir sind Astrid Zebe und Daniela Meyer in der Reihenfolge von links nach rechts, aber man sieht es ja auch an den Untertiteln. Die sind Verlegerinnen und Gründerinnen von Finanzielle, ein Magazin für Finanzthemen für Frauen. Sehr lesenswert, allen Damen, die hier dabei sind. Empfehlung von mir vorweg. Und sie haben auch ein Buch geschrieben, aber mehr dazu später. Daniela, Astrid, schön, dass ihr da seid. Wir widmen uns ja heute einem Thema, was viele von uns wirklich betrifft und angesichts der steigenden Zinsen und der wirklich sich abzeichnenden, noch schärfer werdenden Wohnraumproblematik, die wir hier haben in Deutschland, ist die Frage natürlich etwas brenzlig geworden. Jetzt aber von mir vorweg, Preise sind gestiegen fürs Bauen, Zinsen sind gestiegen. Lohnt sich das überhaupt noch?
Aus unserer Sicht kann sich das immer noch lohnen, weil es einfach immer ganz individuell auf den eigenen Fall eben ankommt und man sich die Frage stellen muss, welche Ziele habe ich, kann ich mir das dann leisten, will ich mir das leisten? Und je nachdem, was dann dabei rauskommt, dann ist das durchaus auch eine Möglichkeit, dass sich das tatsächlich lohnt im Moment. Man muss sich aber anpassen an Marktgegebenheiten. Klar sind jetzt die Zinsen hoch. Die Preise für Handwerksdienstleistungen aller Art sind ebenfalls am steigen. Aber es kann ja sein, dass ich jetzt natürlich dafür die Möglichkeit habe, zum Beispiel Preise zu verhandeln. Ja, dass ich natürlich, wenn ich finanzieren muss, immer noch diese Kreditzinsen im Hintergrund hätte, aber dafür vielleicht den Preis so weit drücken kann, dass sich das am Ende aufs Gleiche auskommt. Also man muss, es ist einfach anders. Also es ist ja wie immer so, ne? Man muss sich immer irgendwie angucken, in welchem Wirtschaftsumfeld ist man da gerade aktiv und unterwegs und wie muss ich agieren. Aber in erster Linie ist es erstmal wichtig, seine Ziele zu kennen. Was will ich, wo will ich hin? Und sich dann die Frage stellen, wie komme ich da hin? Und dann als nächstes, kann ich mir das leisten und will ich es mir leisten? Also ich glaube, so ist die Gangart. Und dann muss man eben gucken, wie man in dem aktuellen Marktumfeld zurechtkommt. Grundsätzlich sind wir der Meinung, man findet in jedem Marktumfeld attraktive Möglichkeiten. Man muss halt manchmal ein bisschen anders suchen, ein bisschen anders als in der Vergangenheit die Sachen angehen, aber es ist ein nach wie vor sehr vitaler Markt, wo man eine Option finden kann, ja.
Ja, ich würde auch nochmal ergänzen, einmal daran erinnern, wir sind jetzt ja einfach super verwöhnt auch, ne? Jetzt unsere Generation quasi von Immobilienkäuferinnen. Denn die Zinsen waren jetzt einfach historisch niedrig über Jahre und das war auch wunderbar für den Immobilienmarkt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, auch davor haben Menschen Häuser und Wohnungen gekauft. So privates Beispiel, meine Eltern haben für um die 10% gekauft und das ist ein gutes Angebot. Das ist natürlich ein paar Jahrzehnte her. Aber die sind auch nicht unglücklich darüber heute, dass sie diese Immobilie haben. Von daher glauben wir sehr daran, dass Immobilien zu jeder Zeit eigentlich ein gutes Investment sind, vor allen Dingen, wenn man das langfristig betrachtet.
Dann bleiben wir mal bei der ersten Phase, dem Berechnen, am besten mit ganz genauem scharfen Bleistift. Was würdet ihr denn empfehlen? Ich muss ja zukünftige Entwicklungen nach Möglichkeit auch einpreisen, weil gerade Menschen, die jetzt bei Nullzinsen finanziert haben, stehen jetzt oft vor der Thematik, dass sich jetzt in dem Verlauf einfach die Preise erhöht haben. Habt ihr eine Idee, wie man da rangehen kann, dass man weitere Steigerungen auf der Preisseite, auf der Kostenseite mit einkalkuliert? Erste Frage. Und die zweite dann vielleicht, einfach wie würdet ihr damit umgehen? So eine Frage reicht für den Anfang.
Also wenn man schon Immobilien hat oder wenn man jetzt eine kaufen möchte?
Wenn man eine kaufen möchte. Wir sind bei der Frage, kann ich mir das leisten?
Dann würde ich grundsätzlich immer, also erstmal den ganzen Klassiker von wegen mal schauen, wie sind meine Einnahmen, Ausgaben, was bleibt am Ende des Monats übrig, dass ich für mich erstmal weiß, okay, ich habe die und die finanzielle Situation. Und dann würde ich mir das tatsächlich, es gibt viele Kreditvermittler, Banken und so weiter, mir das einmal durchrechnen lassen. Also dass man, man kann natürlich selber für sich erstmal feststellen, okay, ich habe das und das Potenzial, was ich da vielleicht reinschießen könnte, auch abzüglich Miete und so weiter. Aber man weiß ja nicht, was Banken zum Beispiel für Lebenshaltungskosten ansetzen. Das sind ja für meine Begriffe relativ hohe Summen. Und damit man dafür einfach ein Gefühl bekommt und die richtigen Beträge auch ansetzt, würde ich immer jeder und jedem raten, einmal in so eine Beratung zu gehen. Da gibt es ja, wie gesagt, eine ganze Reihe, die das anbieten, auch einfach im Zweifel die Hausbank. Und mit dem Wunsch, eine Immobilie zu kaufen, vielleicht auch mit einem konkreten Objekt schon, dort mal aufschlagen und für sich mal zu erfahren, was habe ich denn für ein Kreditrahmen im Zweifel. Ja? Also was kann ich mir überhaupt leisten? Was wäre dann die Rate, die dabei herumkommt? Wie lange müsste ich das abzahlen? So, dann habe ich nämlich erstmal irgendwie so eine Hausnummer und weiß so grundsätzlich Bescheid, ob das irgendwie ein Traum erstmal ist und ich da irgendwie noch viel arbeiten muss oder ob das durchaus erstmal realistisch ist mit meinem Einkommen. Und ja, dann habe ich eben diese Zahl und dann würde ich raten, wenn man merkt, okay, das wird knapp oder die Bank ist zögerlich, dass man optimiert, dass man guckt, Ausgaben senken, Einnahmen erhöhen, dass man da erstmal irgendwie weiterfährt und ansonsten schaut, okay, wenn ich vielleicht, also es kommt wie gesagt ja mal darauf an, was man sich so wünscht, wenn das jetzt irgendwie das Strandhaus auf Sylt war, was natürlich deutlich teurer ist, dann muss ich vielleicht meine Wünsche ein bisschen zurücknehmen und mich dann mit einem Einfamilienhaus irgendwo am Stadtrand irgendwie zufrieden geben, also dass man einfach guckt und die Wünsche anpasst oder halt auch verhandelt. Also dieses ganze Thema Kreditrahmen abstecken und eigene Finanzen dahingehend optimieren, dass ich mir diesen Traum erfüllen kann, das steht, glaube ich, an erster Stelle, auch weil es dann einfach im nächsten Schritt beginnt man ja dann meistens mit der Suche. Und wenn man da weiß, wo man da in welchem Preisrahmen suchen kann, dann vereinfacht das die Sache ja auch.
Brauche ich eine Zinsmeinung oder kann ich das auf solche lange Phasen ohnehin nicht abschätzen, dass ich... Also ich habe auch angefangen mit 5% zu finanzieren und war dann froh, als es runterging. Aber ich würde mir nie zutrauen, auf so lange Phasen wie 10, 20, 30 Jahre eine Zinsmeinung zu entwickeln. Wie seht ihr das?
So niedrig war, war es nicht einfacher. Ne? Jetzt, da war ich froh, da habe ich, das, als ich meine Immobilien gekauft habe und die Zinsen niedrig waren, da habe ich natürlich eine sehr lange Kreditbindung angestrebt, ne, und habe jetzt tatsächlich auch 30 Jahre gewählt, weil das immer noch super günstige Zinsen mit sich gebracht hat. Wie sich das in Zukunft entwickeln wird, ist natürlich super schwierig zu sagen. Aber wie ich schon gesagt hatte, also es gab auch Zeiten, wo irgendwie 8 bis 12% völlig normal waren und sich da gar keiner drüber gewundert hat. Von daher, ich bin aber, das ist aber auch wieder so, glaube ich, eine persönliche Risikobereitschaft. Ich bin halt jemand, der, wenn ich einen in diesem Zeitraum, wo ich kaufe, guten Zins bekomme, eher eine lange Zinsbindung anstrebe, weil ich eher Sorge hätte, dass ich mir dann vielleicht nach 10 Jahren meine Immobilie vielleicht nicht mehr leisten kann. Und ich meine, es wird jetzt ja auch bei einigen kommen, die jetzt Zinsbindungen in dieser Niedrigphase gewählt haben, die nur irgendwie die 10-Jahres-Grenze dann markieren, die jetzt dann wahrscheinlich Probleme kriegen werden demnächst. Ja, in den nächsten 2, 3 Jahren wird es kommen, dass super viele dann ihre Immobilie werden verkaufen müssen oder die zwangsversteigert werden muss. Und das möchte natürlich überhaupt niemand für sich. Von daher, ich bin da eher auf Safety First und würde eher persönlich eine längere Zinsbindung anstreben. Aber es kommt natürlich auch so ein bisschen auf den persönlichen finanziellen Rahmen an, ne? Ob man irgendwie viel Eigenkapital schon im Background hat, ob man im Zweifel auch eine höhere Rate sich in 10 Jahren easy peasy leisten kann oder ob man sowieso schon das alles auf totale Kante gerechnet hat.
Okay, verstanden. Und wenn du jetzt quasi, wir haben jetzt den Schritt 1 gemacht, wir haben gerechnet, wir haben geguckt, was können wir uns leisten, sind vielleicht mit unseren Ansprüchen ein Stückchen nach unten gegangen, wenn es nicht so ganz reicht für den ursprünglichen Traum. Was ist dann eure Empfehlung für den nächsten Schritt? Was würdet ihr tun?
Wir haben jetzt, ich habe den Rest, das war gerade die Verbindung ein bisschen schlecht, den Rest der Frage nicht verstanden. Was wir uns leisten können und jetzt gehen wir auf die Suche quasi.
Genau, jetzt geht ihr auf die Suche. Was habt ihr da für praktische Tipps für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer?
Ja, es kommt natürlich einerseits ein bisschen darauf an, suche ich jetzt mein Eigenkapital, mein Eigenheim oder suche ich eine Wohnung zum Vermieten? Da muss man halt ganz praktisch überlegen, was, wenn man sein Eigenheim sucht, Muss man natürlich schauen, ist es einfach eine Lifestyle-Entscheidung, weil ich, keine Ahnung, auf der grünen Wiese irgendwo einfach unbedingt ein Haus haben möchte und das einfach wirklich so für mich was Schönes ist, wo ich dann aber vielleicht keine Renditen mehr mit erziele. Das Haus vielleicht auch, weiß ich gar nicht, ob ich das in 30, 40, 50 Jahren wieder gut verkaufen werde können, weil das einfach mein individueller Geschmack ist, den ich da haben möchte. Oder ist das eine Wohnung, die ich vielleicht eine Weile als Eigenheim in einer Großstadt mir kaufe und die ich aber vielleicht auch irgendwann wieder super gut verkaufen kann? Oder ist das eine Wohnung, die ich mir gleich als Kapitalanlage kaufe und die ich dann vermieten möchte? Also da sind die so ein bisschen, ich glaube, da ist die Antwort jeweils ein bisschen unterschiedlich, wie man da rangeht. Ich weiß nicht, welches Szenario hättest du denn gerne?
Ich denke mal, heute bleiben wir bei den selbstgenutzten Immobilien, also nicht das Investment, das hat ja noch ein paar andere Aspekte mit dran. Bleiben wir doch mal bei dem Szenario, ich weiß jetzt, ungefähr, was ich möchte, und das ist für den Eigenbedarf.
Also ich würde immer empfehlen, sich möglichst viel anzugucken. Also manche wissen ja relativ genau, was sie wollen, dann ist es aber auch oft schwierig, genau das zu finden. Und oftmals merkt man dann während der Suche, hey, so wichtig ist es mir jetzt gar nicht, weiß ich nicht, dass ich eine Terrasse habe oder nochmal einen Balkon, weil ich habe einen Garten oder whatsoever. Also, dass man einfach sich versucht, ein bisschen von seinen Wünschen, also gerade wenn man merkt, okay, die Suche ist vielleicht doch nicht so einfach, von seinen Wünschen vielleicht erstmal ein bisschen verabschiedet, beziehungsweise sich gar nicht zwingend verabschiedet, aber sich auch andere Sachen anguckt und vielleicht dann feststellt, hey, eigentlich, das geht auch so und so, und ich merke hier, mir gefallen auch andere Sachen, weil man dann einfach nochmal eine größere Auswahl hat, sich selbst auch überraschen kann, ja, mit seinen eigenen Vorstellungen und nochmal ein besseres Gefühl dafür bekommt, was ist einem wichtig. Und ich finde mal, als ich selbst eine Immobilie gesucht habe, habe ich mir auch viele Sachen angeguckt. Man lernt ja mit jeder Besichtigung. Ne? Man lernt so was, worauf kommt es an? Man merkt schon schnell, okay, wo sind immer so die Punkte, wo es irgendwie kritisch ist. Manche Sachen, es gibt so ein paar so, ja, Dinge, die einfach super wichtig sind, Nachbarn, ne? Dass man sich auch nicht nur die Immobilie an und für sich anguckt, sondern auch so diese Mikrolage, also das, was im Grunde so mehr oder weniger unmittelbar an der Immobilie dran ist und so auch die, ja, die Nachbarschaft, was sind da für Gebäude, sind da irgendwelche vielleicht auch Industrieanlagen oder Bahngleise oder wie sind die Flugrouten, also dass man sich auch so eine Sachen einfach anguckt und ein Gefühl einfach dafür entwickelt, was ist mir wichtig, was könnte mich stören, das fällt einem vielleicht auch erst auf, wenn man die dritte Immobilie gesehen hat, wo das aber auch der Fall ist, und ja, also gucken, gucken, gucken.
Wie viel habt ihr euch angeguckt, bevor ihr gekauft habt? Jeweils?
Tatsächlich bei meiner ersten Wohnung hatte ich Glück, da habe ich nämlich selbst drin gewohnt, da wusste ich ganz genau, was ich da kaufe. Und bei der nächsten habe ich mir tatsächlich super viel angeschaut. Ich würde mal sagen, vielleicht so 30 Wohnungen oder so. Und habe mich dann aber tatsächlich am Ende für eine entschieden, wo gerade erst das Bauloch quasi da war, wo ich mir die Wohnung gar nicht anschauen konnte, sondern die ich quasi vom Papier gekauft habe. Aber wo ich quasi dann sehr viel persönlichen Gestaltungsfreiraum hatte, was ich ganz toll fand. Also ich konnte da selber noch überlegen, welche nicht tragenden Wände verschiebe ich in der Wohnung. Aber da habe ich mir natürlich auch trotzdem sehr gut das Umfeld drumherum angeschaut, ne? Auch jetzt kommt natürlich auch darauf an, was man für eine Person ist. Hat man Kinder? Hat man keine Kinder? Wohnt man da alleine? Wohnt man da mit der Family? Welches Alter hat man selber? Wobei man natürlich vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft dann schauen sollte, ob man da auch gerne in 10, 20 oder 30 Jahren vielleicht noch wohnen möchte. Aber für mich war halt wichtig, sowas auch wie Schulen, wie Freizeitangebote, wie Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, fußläufig und so weiter, Verkehrsanbindungen, Tram, Öffis und so weiter. Genau, und dann habe ich halt eine Wohnung am Ende, wo ich selber drin wohne, vom Reißbrett quasi gekauft. Was ich aber auch durchaus empfehlen kann, wobei da muss man natürlich nochmal auf andere Dinge achten, wie zum Beispiel einen guten Bauträger, damit man nicht jetzt gerade in diesen Zeiten plötzlich gemeinsam mit dem Bauträger da pleite geht. Das passiert leider auch nicht wenigen. Und wir haben jetzt neulich tatsächlich gehört, eine Einschätzung von jemandem, der selber selber Bauträger ist quasi, der etwa 40% aller Bauträger jetzt über kurz oder lang das Zeitliche segnen werden. Von daher ist man dann besser bei einem, der kapitalstark ist.
Wir haben uns ungefähr auch etwa 20 Objekte, würde ich sagen, angeguckt. Ein Teil davon nur Grundstücke, weil wir anfangs gedacht haben, okay, wir bauen selber, hatten uns auch bei einem Bauträger angeguckt, haben uns dann letztendlich aber für eine Bestandsimmobilie entschieden, weil nämlich, und da, deswegen kommt dieses ganze Thema ruhig schauen, schauen, schauen. Das ganze Thema Erreichbarkeit war dann und Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, das war dann das schlagende Argument für das Haus, wo wir dann letztendlich zugeschlagen haben. Was ich während, also bevor ich gesucht habe, gar nicht so als so relevant empfunden habe, weil ich dachte, okay, ich komme schon überall hin. Aber als wir dann zur Suche gegangen sind und die Immobilien halt angeschaut haben, da habe ich halt gemerkt, okay, das ist so viel Zeit, die da drauf geht, jeden Tag, wenn man da irgendwie noch im Bus und so weiter bis dahin fahren muss. So dass wir letztendlich eine Immobilie an der U-Bahn gekauft haben. Und das ist super.
Ja, ich bin auch bei ungefähr 40, die ich mir vorher angeguckt habe. Und das war auch die Faustregel, die ich vorher erzählt bekommen habe. Rechne mal damit, dass du 2 Jahre suchst und 40 Sachen dir anschaust. Finde ich auch schon sehr, sehr realistisch. Und da sollte man auch nicht frustriert sein. Wenn man das Pech hat, dass das Erste, was man sieht, das Allerbeste gewesen wäre, aber leider es das Erste war, dann ist halt, ich würde sagen, wie an der Börse gilt, dann hätte, hätte Fahrradkette. Weil das Erste wird man tatsächlich nicht nehmen. Das funktioniert in der Regel nicht.
Auch so eine
Okay.
Grundregel, liebe dich nie in eine Immobilie, weil es wird eine andere geben. Also, dass man da so sein Herz nicht dranhängt, es gibt so viele tolle Immobilien, das muss man sich einfach auch mal sagen.
Ja, da kann man das übertragen, was ja auch für Aktien gilt.
Genau.
Genau.
Okay, also habe ich dann gesucht und habe gefunden, oder habt ihr neben den zur Suche noch neben den gängigen Wegen wie Immobilienportale, Zeitung oder so, habt ihr noch andere Tipps, wo man noch mal gucken könnte? Na, ich
Roma. Ja,
Wir
also
haben auch das so Instagram oder sowas geschaut, zum Beispiel auch hier die Dorothea Metasch, mit der haben wir zum Beispiel diesen tollen Spiegel-Bestseller ja geschrieben, Unlock It heißt das Buch. Das ist ein genau Immobilienratgeber, den Astrid und ich geschrieben haben. Und die zum Beispiel hatten super Newsletter, wie auch viele andere Immobilieninfluencerinnen und Influencer, die wirklich auch alles durchforstet, die auch zu Bauträgern super Kontakte hat. Und wo man sich zum Beispiel für solche Newsletter anmelden kann und dann wirklich jede Woche die neuesten Sachen immer geschickt kriegt, das ist so ein Tipp. Und dann tatsächlich auch mal bei den Bauträgern selbst halt schauen, ne? Auf den Seiten, bei denen schauen, vielleicht auch einfach anrufen, plant ihr neue Projekte, so was plant ihr da und wo? Und also das da auch umschauen, aber sonst sind natürlich ImmoScout und so weiter schon gute Plattformen, wo auch die allermeisten Sachen zu finden ist. eBay Kleinanzeigen noch, da schalten manche auch so Privatleute, wo man sich dann vielleicht die Maklergebühr auch noch spart. Ja, das waren so die hauptsächlichen Dinge, wo ich immer mich umgeschaut habe.
Und wie ist das mit den Maklergebühren inzwischen? Ist das nicht irgendwann rübergerutscht, dass das jetzt die Verkäufer bezahlen müssen oder habe ich das falsch im Kopf?
Die teilen, also es wird sich geteilt, ne? Man, genau, also wenn man Glück hat, kommt man drum rum und aktuell haben wir eher einen Käufermarkt. Also wenn man da Glück hat, findet man da jetzt auch viele Angebote, wo man gar nichts zahlen muss. Kann man sicherlich auch immer noch mal irgendwie versuchen zu verhandeln. Aber genau, also man kommt im Zweifel nicht drum rum. Aber man kann es jetzt eher als früher versuchen. Und dann sind es
Okay,
zwei Gruppen.
Versuch macht klug, immer ausprobieren, dass man das sich vielleicht ersparen kann.
Das ist auch noch ein Rat. Also wenn man dann eine Immobilie gefunden hat, wo man sagt, ja, die wäre es hier jetzt, damit kann ich gut leben, dann kann man aktuell auch, das hören wir auch von vielen, die jetzt noch näher am Markt sind als wir auch, durchaus verhandeln und gerade Bestandsimmobilien, wo es energetisch gerade irgendwie auch so Sanierungsstau oder Bedarf gibt, da ist durchaus viel Potenzial aktuell drin.
Ja, apropos energetisch, das bringt mich direkt gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Also ich habe mich jetzt entschieden, ich habe gerechnet, ich habe mich entschieden, ich habe lange gesucht, aber jetzt habe ich was, das möchte ich gerne haben. Bevor ich jetzt zum Notar gehe, was sollte ich dann tun? Sollte ich einen Gutachter zu Rate ziehen, eurer Ansicht nach? Also, oder sollte ich mir irgendwelche Ausweise besorgen, anschauen? Was empfehlt ihr da an der Stelle?
Ein Teil der notwendigen Dinge, die auch die Bank sehen will für eine Finanzierung, die kriegt man ja eh schon in der Regel mit dem Exposé, wenn nicht, sollte man sie anfragen, also Energieausweis und solche Sachen. Und dann so oder so, also wenn man diese Sachen alle hat, die braucht man ja, und sie sind, wie gesagt, auch Standard, dann sollte man aus unserer Sicht auf jeden Fall nochmal einen Profi draufschauen lassen, wenn man jetzt selber kein Profi ist wie wir, dass man einfach Baumängel erkennt, die man halt selber nicht erkennen würde, weiß ich, Schimmel oder irgendwie, ja, undichte Fenster, ich weiß nicht, also was halt alles so sein kann, dass man da jemanden bei hat, unabhängigen Baugutachter, gut investiertes Geld. Und auch beim Neubau, wenn man, also da ist natürlich alles neu da, aber auch da können ja Baumängel vorhanden sein, dass man dann bei der Abnahme jemanden dabei hat, der das nochmal alles kritisch für einen hinterfragt. Also das ist auf jeden Fall gut investiertes Geld, weil nicht, dass man hinterher irgendwie die Katze im Sack gekauft hat und irgendwie mit so ein paar Schönheitsmaßnahmen da noch Sachen so weggefuscht worden oder so versteckt worden, das würde man damit umgehen.
Ja.
Ergänzung dann jetzt?
Ja, ich kann jetzt einfach aus eigener Erfahrung sagen, wir sind hier in einen super neuen Neubau eingezogen. Wie gesagt, ich habe das am Reißbrett gekauft, aber dennoch hatten wir dann auch eine Gutachterin mit, die zur Abnahme, also die einmal vorher mit durchgegangen ist, im Rohbau schon und dann einmal zur Abnahme. Auch im Rohbau macht es Sinn, wenn man wirklich sowas entweder selber baut oder was kauft, was gebaut wird für einen, dass man auch mal guckt, sind denn da alle Leitungen so, wie man das sich vorgestellt hatte und so weiter. Ist das auch alles so, wie es geplant war, wie es in der Baubeschreibung steht. Danach hat es auch wahnsinnig Sinn gemacht, weil so eine Person auch nochmal ganz anders die Dinge anschaut. Die sieht einfach, sind das wirklich die Fenster, die in der Baubeschreibung stehen? Ist das wirklich so und so Schallschutz isoliert? Sind die Einbauten der Sanitäranlagen wirklich so, wie sie sein sollen und so weiter? Und die hat, das waren jetzt keine Riesenmängel, aber die hat noch einige Kleinigkeiten gesehen, die wirklich nachgebessert werden mussten, die mir persönlich überhaupt nicht aufgefallen wären. Also deswegen, und das hat jetzt, ich sag mal, vielleicht 1.000 Euro gekostet oder so. Also das war auf jeden Fall das Geld sehr, sehr wert.
Ich habe jetzt eine Reihe von Fragen. Ich finde, die können wir jetzt hier ganz gut einfließen lassen in den weiteren Zeit, die wir haben und in unser Gespräch. Ganz zum Anfang ein Punkt. Lebensunterhaltungskosten werden meist mit 800 Euro pro Person angesetzt. Ist jetzt keine Frage, sondern eine Anmerkung. Deckt sich das mit eurer Erfahrung seitens der Banken und ist da vielleicht der Hebel, den Astrid vorhin erwähnt hatte, dass ich gucken kann, ob ich nicht vielleicht weniger brauche und dadurch mehr habe zum Finanzieren? Oder wie bewertet ihr das?
Also bei mir wurden tatsächlich diese Lebenshaltungskosten noch höher eingeschätzt, meine ich. Ich glaube auch wegen Kinder womöglich. Das hängt man nämlich drauf an, davon ab, wie viele Kinder hat man und dann werden die entsprechend erhöht. Also genau, bei mir wurden die tatsächlich noch höher angesetzt. Man hat so ein bisschen Spielraum bei zum Beispiel Auto. Das kann man, entweder man hat vielleicht idealerweise gar kein Auto, dann wird das nicht reingerechnet und ansonsten könnte man sagen, das ist gar nicht meins, sondern also nicht, so gibt es schon mal ein paar Stellschrauben. Und ansonsten weiß ich ehrlich gesagt nicht, inwiefern die Bank mit sich reden lässt, wenn man da steif und fest behauptet, meine Lebenshaltungskosten sind niedriger. Das müsste man probieren. Das variiert auch von Bank zu Bank, wie die Lebenshaltungskosten einschätzen. Da kann man schauen. Ansonsten, wenn es halt so ist oder wenn man zum Beispiel auch andere, also bei mir war es so, die Rate, die ich jetzt für dieses Haus zahle, die ist flexibel. Übrigens auch noch ein Tipp, dass man möglichst flexibel einen Kredit sich sucht mit Gestaltungsspielraum. Die Bank hat hat gemeint, okay, ich könnte jetzt um diese Kosten, die ich habe, oder also ne, meine Ausgaben zu reduzieren, könnte ich ja einfach die Kreditrate jetzt hier für dieses Haus bei der Bank, die das finanziert, senken, damit meine Kosten insgesamt geringer sind, damit ich auf der anderen Seite für eine andere Immobilie kreditwürdiger bin. Also man hat schon so einen gewissen Gestaltungsspielraum. Wie gesagt, ist immer super individuell verschieden, muss man selber schauen und wenn die Bank aber sagt, nee, also wir setzen das jetzt hier an, dann muss man eben gucken, dass man das Einkommen irgendwie dann höher kriegt, einfach um diese Differenz, die die gerne hätten, so als freies Kapital für einen Immobilienkauf zu erhöhen. Ja.
Und ihr möchtet jetzt ein Teilnehmer wissen, wie man damit umgeht mit dem Thema, wenn man jetzt ein bisschen älter ist, also so über 50, sage ich mal. Sagt er, hat man ja auch nicht mehr so lange Zeit in der regulären Erwerbstätigkeit. Und was passiert, also was für Besonderheiten bringt ein höheres Alter beim Immobilienerwerb mit sich?
Meiner Erfahrung nach ist es halt oft so, dass Banken dann auch oft mehr Eigenkapital einfach einfordern. Dass halt man halt, wenn man, je jünger man ist, auch mit teilweise gar keinem Eigenkapital einsteigen kann, weil die Banken natürlich davon ausgehen, dass wenn man irgendwie mit Mitte 20 oder 30 eine Immobilie kauft und noch mindestens 30 oder 40 Jahre arbeiten wird und das Gehalt auch noch entsprechend steigern wird im Laufe seiner Karriere, dass man ganz easy diese Immobilie wird abzahlen können. Wobei die davon vielleicht ausgehen, wenn man 50 ist und dann vielleicht mit Mitte 60 in Rente geht, dass man nur noch 15 Jahre hat, also möchten die mehr Sicherheiten haben. Also entweder hohes Eigenkapital, dass man halt schon ziemlich viel von Anfang an abzahlt von der Immobilie. Vielleicht wollen die auch insgesamt höhere Raten haben zur Abzahlung. Also solche Sachen können sein. Vielleicht wollen die auch andere Sicherheiten, wenn man vielleicht schon eine Immobilie hat, möchten die vielleicht, dass man die noch mit belastet oder andere Dinge in den Topf schmeißt. Man kann auch da seine, tatsächlich, wenn man zum Beispiel ein Aktiendepot hat, kann man sowas auch als Sicherheit angeben. Also meiner Erfahrung nach wollen die dann einfach mehr, ja, mehr Kapitalnachweis auf der Seite des Käufers einfach haben und mehr Sicherheit.
Ja, meiner Erfahrung nach ist es extrem schwierig, eine Hypothek zu bekommen, die über die eigene gesetzliche Erwerbstätigkeit hinausgeht. Also das führt dann ja dazu, dass man viel intensiver noch sucht. Sicherlich, wie er sagt, Banken, die darüber mit sich reden lassen, also dass es nicht dann gleich die ersten sind, die im Vergleichsportal angezeigt werden. Habt ihr da eine Empfehlung, wie ich noch mal Alternativen suchen kann zu eben den ersten 10 im Vergleichsportal?
Also wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir die Namen nennen dürfen, ja, aber es gibt ja Kreditvermittler die haben ja dann die aufgelistet so verschiedene Sachen und die sind aus unserer Erfahrung auch super hilfsbereit, was auch nochmal die ganze Thematik angeht, mit der Bank dann zu reden. Also ich habe das über so einen Kreditvermittler damals gemacht und hatte dann eine Dame, die mich da betreut hat, die mit der Bank wiederum gesprochen hat, weil es damals so war, dass mein Lebensgefährte noch studiert hat. Mit einer festen Jobzusage und als Ingenieur, also ne, da war zu erwarten, dass der ein gutes Einkommen haben wird. Und wie gesagt, der hatte schriftlich auch schon, dass er eingestellt wird. Aber für die Bank war das halt irgendwie, ich wurde nur berücksichtigt mit meinem Einkommen. Da hat uns halt die Dame super geholfen, hat mit der Bank geredet und so weiter. Also so ein Kreditvermittler ist halt eine Variante. Ansonsten im Zweifel auch bei der Hausbank. Vielleicht hat die da nicht die allerbesten Konditionen auf den ersten Blick, aber macht es doch irgendwie möglich und man kann auch da, man kann ja auch bei so einem Kredit übrigens verhandeln. Ne? Man kann ja im Grunde jeden einzelnen Stein oder fast jeden oder Baustein in so einer Immobilienfinanzierung und Immobilienkauf kann man ja verhandeln, auch sowas, dass man da dann einfach nochmal versucht, wenn es eine Bank ist, die einen jahrelang kennt, die weiß, wie man tickt, dass man ein gutes Geldausgabeverhalten hat und so weiter, dass man dort einfach nochmal vorspricht und genau, sich nicht einfach auf so eine Plattform da begibt, irgendwas eingibt und dann hat man die Ergebnisse und muss daran glauben, dass das jetzt die Optionen sind. Also so ist es nicht. Man im Zweifel ins Gespräch gehen. Das gilt bei dem ganzen Ablauf vom Immobilienkauf.
Ja, wir kennen tatsächlich auch Leute, also zum Beispiel ein Nachbar von mir hat das gemacht, aus meinem privaten Umfeld jetzt, der hat sich zum Beispiel mit Leute mit ins Boot geholt, die dann gemeinsam mit ihm die Wohnung gekauft haben. Also einfach, der hat das tatsächlich mit einem Freund dann gemacht, der die Wohnung mitgekauft hat mit ihm, sodass die Bank dann zwei Leute hatte, auf die sie zurückgreifen konnte. Natürlich kann man das auch mit Familienmitgliedern machen, vielleicht Jüngeren, wenn man Kinder hat, die vielleicht auch schon volljährig sind oder so, die mit ins Boot zu holen. Also auch sowas macht Sinn, vielleicht mal zu überlegen, mit wem gemeinsam würde ich mir zutrauen oder mit wem hätte ich vielleicht auch keine Bauchschmerzen, so eine Immobilie zu kaufen. Das wäre vielleicht auch noch so eine Möglichkeit, die man in Erwägung ziehen könnte.
Also ist der Rat an der Stelle, flexibler bleiben und auch mal etwas unkonventionellere Modelle sich überlegen, das auf jeden Fall. Ihr möchtet noch eine Teilnehmerin wissen, Neubau versus gebrauchte Immobilie, was ihr empfiehlt, worauf man achten muss, wenn man besonders energetisch schlecht in Anführungszeichen gebrauchte Immobilien erwerben möchte.
Also da kann man, glaube ich, im Moment gut handeln, das als erstes, weil, wie gesagt, da ja zu erwarten ist, oder ja auch, dass plötzlich festgelegt wird, dass man da im Zweifel umfassend auch Dinge erneuern muss, Heizung und so weiter. Und was ja sehr teuer ist, auch angesichts der Baukosten. Genau, also da als erstes Preis runterhandeln oder zu versuchen runterzuhandeln und ansonsten, wenn man dann die Immobilie hat und sagt, ja, okay, die würde ich gerne kaufen, dass man sich auch dafür schon, ohne die jetzt auch schon zu besitzen, zumindest mal so einen groben, versucht grob zu recherchieren, was da die Sanierung kosten würde, dass man das, also im Zweifel kann man es vielleicht auch einfach mitfinanzieren, das ist dann wieder so eine Frage, ob die Bank das mitmacht, genau, aber dass man das mit einfach kalkuliert, weil das wird nicht irgendwie 5.000 Euro kosten, sondern so eher 15, 20, 30 bis 50 hoch, ne, je nachdem, was gemacht werden muss. Das ist ein riesen Kostenfaktor und man weiß nicht, wie sich die Baukosten entwickeln. Also das muss man auf jeden Fall berücksichtigen und wie gesagt, im Zweifel vom Kaufpreis abziehen.
Ja, vielleicht noch eine Empfehlung von mir aus meiner eigenen Erfahrung. Ich mache nämlich in der Tat gerade so eine energetische Vollsanierung. Im Unbedingt gucken, nicht nur, was gibt es an staatlichen Programmen, wie jetzt von der KfW oder von der BAFA für die Unterstützung, sondern auch, was haben die einzelnen Kommunen und die einzelnen Gemeinden. Also es gibt schon eine ganze, ganze Menge Unterstützung an der Stelle, die man zumindest auf eine Sicht, dass so Programme werden auch mal spontan wieder eingestellt, wie wir jetzt mitgekriegt haben, aber zumindest auf Sichtweite kann man das ja mit einberechnen.
Genau, stimmt, ja. Förderung. Auch noch ein Punkt, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Ja.
Vielen Dank. Vielleicht zum Abschluss noch für euch. Frage an euch, so was habt ihr für einen Tipp, dass ihr allen zukünftigen Immobilienbesitzerinnen und Besitzern hier, die da sind, mit auf den Weg geben wollt?
Also mein erster Tipp wäre, die ein finanziell Abo abschließen. Wir haben nämlich gerade mit einer super tollen Immo-Serie gestartet, die jetzt auch in jeder Ausgabe drin sein wird. Endlich Mainz heißt der erste Teil, ja, und es geht tatsächlich sowohl um Eigenheim als auch um Wohnungen, die man vermietet. Also das wäre mal der erste Tipp. Das ist auch sehr niedrigschwellig. Zweite Tipp natürlich das Buch kaufen. Und dritter Tipp, einfach wirklich starten, sich viel mit dem Thema befassen, auch in seinem Netzwerk vielleicht mal nach Erfahrungen horchen. Wir haben immer wieder Fragen von Leserinnen, die alle möglichen Horror-Stories immer hören und so weiter. Und das sind natürlich immer die Sachen, die gerne weitererzählt werden. Von den guten Sachen hört man dann eher seltener. Das sind dann meistens eher nur so, ja, das sind halt, eigentlich ist es verschwindend gering, die Sachen, die wirklich total schief gehen können. Von daher einfach mit dem Thema starten und loslegen. Also, wie gesagt, wir halten Immobilien nach wie vor für einen super guten Baustein der Altersvorsorge und sind da auch, wir wissen, viele halten ein Eigenheim nicht für eine Altersvorsorge, weil sie sagen, naja, damit hat man keine direkten Einnahmen, sondern eigentlich nur Ausgaben. Wir sehen das so ein bisschen differenzierter und sagen, auch ein Eigenheim kann eine Art von Altersvorsorge sein. Erstens, wenn man dann im Alter natürlich keine Miete mehr zahlen muss, aber auch, wenn man vielleicht irgendwann die Möglichkeit hat, auch sein Eigenheim wieder zu vermieten. Da habe ich nämlich tatsächlich persönlich auch darauf geachtet, dass ich gedacht habe, falls ich irgendwann nicht mehr hier wohne, vielleicht in eine kleinere Wohnung mal ziehe, dann habe ich auf jeden Fall eine super Wohnung, die ich mega werde vermieten können und wo ich dann wahrscheinlich meine Rente oder meine Rentenlücke zumindest mit werde ausgleichen können. Also das sind so Überlegungen, die würde ich nochmal so in Betracht ziehen.
Ja, und ansonsten informieren, informieren, informieren. Keine Angst, gibt viele Möglichkeiten, Podcasts, Social Media, unser Magazin, Bücher, dass man sich einfach mit diesem Thema vertraut macht. Und alles, was einem irgendwie vertraut ist, wirkt weniger fremd und macht weniger Angst.
Ich gebe auch noch einen Tipp, weil ich damit noch eine letzte Frage beantworte, wie man denn die Sanierungskosten abschätzen kann in dem energetischen Bereich. Einfach einen Energieberater, Beraterin beauftragen. Das wurde zumindest bis vor kurzem, meines Wissens wird es immer noch gefördert zu 80%. Das ist also durchaus bezahlbar. Und da kriegt man einen sehr detaillierten Einblick in die Förderungsmöglichkeiten und in die Kosten. Und jetzt kam hier noch eine Frage, das ist dann auch eine schöne Überleitung auf den Verweis, Immobilien als Investment, das ist ein Thema, das sprengt auf jeden Fall diese 30 Minuten, die wir heute hier haben. Aber ich würde vorschlagen, wir denken drüber nach, wie wir das als nächstes machen. Wie kaufe ich eine Immobilie, die ich dann vermieten möchte? Was hat andere, wie Daniela ja vorhin ausführlich erklärt hat, ein bisschen andere Grundlagen und ein bisschen andere Voraussetzungen. Deswegen an dieser Stelle jetzt ein Verweis auf nächsten Montag. Meine Kollegin Fabienne Lindner wird mit Gerd Kommer über Faktor Investing sprechen. Auch ein sehr spannendes Thema, mal wieder ein bisschen mehr zurück Börse. Aber ich fand es total interessant heute. Schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank. Wir kommen auch gerne wieder, um über die Immobilie als Kapitalanlage zu sprechen. Sind wir wieder dabei?
Gerne. Machen wir. Und danke, dass ihr da wart. und allen viel Erfolg mit dem eigenen Immobilieninvestment.
Genau.
Tausend Dank euch allen.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.